Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler hier.
Und ich sitze dem Till gegenüber, Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin. Jeder von uns verschickt bestimmt zu bestimmten Anlässen Einladungen. Sei es zu dem eigenen Geburtstag, sei es zu großen Festivitäten, zu einem leckeren Abendessen, vielleicht auch zum gemeinsamen Feiern, zu Partys. Und von all diesen Einladungen hören wir irgendwie auch in den drei Texten dieses Sonntags. Seid gespannt, zu was wir eingeladen sind.
Also, dann brechen wir direkt mal mit dem ersten Text aus dem Alten Testament auf zu einem Festmahl. Wunderbar könnte es doch nicht sein. Und am besten steigen wir direkt mit einem Vers ein, wo die Einladung ausgesprochen wird von niemandem Geringeren als von Frau Weisheit.
Wir sind im Buch der Sprichwörter und im 5. Vers hier im 9. Kapitel hören wir am Sonntag die Aufforderung oder Einladung: Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den ich mischte.
Also wunderbar. Wir können essen, wir können laben, wir können feiern. So, was bedeutet das im Buch der Sprichwörter? Und wir haben schon gesagt, wer hier lädt, ist die Frau Weisheit. Es geht also nicht rein um die Sättigung, sondern es geht um mehr. Es geht vielleicht im ersten Blick erstmal auch um die Frage, wer lädt uns da ein? Die Frau Weisheit spielt im Buch der Sprichwörter in den ersten 9 Kapiteln eine besondere Bedeutung. Und vielleicht kennt ihr auch das schöne Kapitel Sprichwörter 8, wo uns erklärt wird, dass die Weisheit noch vor der Schöpfung von Gott erschaffen wurde, vor ihm zu Füßen spielte, eben als das Ordnungsprinzip, und jetzt kommt die Deutung, das Ordnungsprinzip, was die ganze Schöpfung durchwaltet, was im Alten Orient eben als Weisheit verstanden wurde, die Ordnung der Welt. Sozusagen lädt uns hier die Ordnung der Welt ein zu einem Festmahl.
Die Ordnung der Welt, das sind sonst alttestamentlich ja oft auch die Gesetze, die tatsächlich uns einladen, in diese Ordnung Gottes einzustimmen und damit auch eine Ordnung der Welt auch mitzugestalten. Das Besondere eben an diesem Buch der Sprichwörter oder auch an der Weisheitsliteratur insgesamt ist, dass die Weisheit quasi den Platz des Gesetzes so ein bisschen einnimmt, weil sie das Ordnungsprinzip ist, das die Welt zusammenhält, das mit Gott und von Gott ausgehend uns die Möglichkeit gibt, selber Teil dieser Schöpfungsordnung Gottes zu werden. Und die Weisheit, gerade hier in dem Buch der Sprichwörter, ist eben nichts irgendwie Abstraktes, sondern die Weisheit ist eine Frau, sie ist personifiziert und deswegen kann sie einladen, sie kann ein Haus bauen, sie kann Mägde ausschicken und all das lesen wir hier im Text.
Vielleicht steigen wir jetzt mal noch weiter in den Text ein. Du hast eben darauf hingewiesen schon, die Weisheit wird personifiziert, ist eine Person. Aber das Bild, das wir am Sonntag erzählt bekommen, ist noch allumfassender schön. Nicht nur werden wir zu einem Festmahl eingeladen, sondern der Text fängt auch damit an und sagt, die Weisheit, was auch schon interessant ist, da steht eigentlich nicht die Weisheit, sondern die Weisheiten, Chochmot, weil es die hohe Weisheit ist, sozusagen einen Hoheitstitel ausdrücken und sagt, die einzig wahre Wahrheit, sie hat ein Haus gebaut, ihre 7 Säulen behauen. Sie hat sozusagen ein Ort zum Einkehren geschaffen, wo wir gestärkt werden können. Und nun werden wir eingeladen, in dieses Haus zu dem Festmahl zu kommen, um, und so endet dann der Text, haben wir schon einen großen Bogen geschlagen, um weiter auf dem Weg der Einsicht gehen zu können. Vielleicht gucken wir jetzt mal genau dieses große Bild vom gebauten Haus, von den Säulen, vom gedeckten Tisch und von dem Festmahl etwas genauer an.
Dieses Haus mit den 7 Säulen, wovon hier direkt im 1. Vers am Sonntag die Rede ist, das klingt auf der einen Seite ja total hoheitlich, ne? 7 Säulen, man denkt eine große Fassade, ein großer Landsitz quasi oder fast tempelartig. Aber die 7 ist natürlich eine symbolische Zahl, nicht nur wie immer ein Zeichen der Vollkommenheit, sondern es hat auch was mit dem Buch selbst zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Till.
Genau. Das Buch der Sprichwörter besteht nämlich aus 7 Sammlungen. Das sieht man sehr, sehr schön an den 7 Überschriften, die das Buch einteilen. Und das ist ein wichtiger Leseschlüssel. Wir werden sozusagen von Frau Weisheit auch eingeladen in das Buch selbst, das wir hier lesen. Weil in dem Buch die Lehre angeboten wird, die uns auf den Weg zur Einsicht führt. Und damit haben wir eine schöne Deutung, was das Festmahl eigentlich ist. Es ist nämlich eine spirituelle Stärkung.
Und eine Einladung, wirklich sich auf die Einsicht, das heißt auf die Weisheit ganz und gar einzulassen und mit diesem erzähltechnischen Kniff eigentlich in das Buch hinein eingeladen zu werden, haben wir ja die Idee eigentlich auch, dass wir nie fertig werden mit der Einsicht und mit der Weisheit, sondern es lohnt sich eigentlich immer wieder neu, das Buch durchzulesen. Das ist ja der Vorteil an dem Buch der Sprichwörter. Man kann auch mal einzelne Abschnitte gut lesen und die stehen für sich. Und aber durch dieses Lesen immer wieder einzutauchen, vielleicht auch mit einzelnen Passagen so ein bisschen sie durchzukauen und an dieser Stelle wirklich sich ganz einzulassen und auch zu vertiefen in diese ganze Frage, was ist denn eigentlich Weisheit und wie wird Weisheit auch in meinem Leben sichtbar?
Und dabei geht es jetzt nicht nur um große Festfreude, sondern, das muss man auch noch betonen bei der ersten Lesung, es geht um die Entscheidung zwischen Leben und Tod, was ganz bemerkenswert und bedeutend ist. Weil wir haben nämlich im Buch der Sprichwörter auch eine zweite Frau, die Frau Torheit, der man sich anschließen kann, im selben Kapitel auch beschrieben nachher. Aber sie verführt vom geraden Weg, lädt auch ein in ihr Haus, aber da gibt es ein Festmahl, das hin in die Unterwelt führt zum Tod. Hier nun aber fordert uns die Weisheit sehr, sehr deutlich mit Vers 6 auf, lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr am Leben und geht auf dem Weg der Einsicht.
Dieser letzte Vers aus der ersten Lesung ist ein oder bietet ein großes Sprungbrett für den Einstieg in die zweite Lesung. Und ihr seid jetzt ein bisschen verwirrt wahrscheinlich schon, dass wir die zweite Lesung, also die neutestamentliche Lesung, direkt an zweiter Stelle haben, obwohl wir den Epheserbrief zuletzt immer ein bisschen hinten angestellt haben. Aber diese Grundidee aus dem Buch der Weisheit, dass man eingeladen wird, sich in die Weisheit einzustimmen und dass diese Weisheit dann am Ende ja selber zu einem Lebensprinzip für einen werden soll, lebenspraktisch werden soll, das setzt der Epheserbrief in gewisser Weise fort. Er steigt ein mit einem großen Aufruf direkt in Kapitel 5, Vers 15 heißt es.
Und da geht es auch wieder um Torheit und Klugheit. Wir lesen, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht wie Toren, sondern wie Kluge.
Hintergrund ist, dass dieser ganze Abschnitt Epheser 5, Verse 2 bis 20 eigentlich bei uns in der Einheitsübersetzung überschrieben ist, aus der Finsternis zum Licht. Und das ist eigentlich auch eine gute Zusammenfassung, denn hier wird nochmal deutlich gemacht, die Christen in der Gemeinde von Ephesus, die vornehmlich Heidenchristen waren, also einen Vielgötterglauben hatten und auch andere moralische vielleicht Grundsätze gepflegt haben. Diese Christen, die sind also aus dieser Finsternis des heidnischen Lebens durch den Glauben an Christus in ein neues, lichtgetränktes Leben geführt worden oder eingeladen worden, muss man eigentlich sogar sagen. Und jetzt geht es eben darum, dieses neue Leben und die neue Lebensweise tatsächlich auch beizubehalten. Deswegen ist dieses achtet also sorgfältig an Aufruf, dieses neue Leben im Licht nicht schleifen zu lassen, sondern wirklich eine klare Linie zu verfolgen, die gewonnene Einsicht, so könnte man, oder Weisheit nochmal sagen, die also durchzuhalten.
Und diese gewonnene Einsicht führt im Epheserbrief, in dem Abschnitt, den wir am Sonntag lesen, direkt hin in die gottesdienstliche Gemeinschaft. Sie führt hin zum gemeinsamen Singen von Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern und das aus vollem Herzen und vom Geist erfüllt und lehrt damit nicht nur eine Sonntagspflicht, sondern lehrt, dass unser ganzes Leben vom Dank gegenüber Gott erfüllt sein soll. Und das ist eine schöne Verbindung im Endeffekt zur Weisheit. Darüber haben wir eben nämlich nicht gesprochen, zur ersten Lesung. Wir haben viel über Weisheit gesprochen, das Ordnungsprinzip der Welt ist etc. Aber die Weisheit lehrt uns am Anfang des Sprichwörterbuches, beziehungsweise dort wird Weisheit definiert als Gottesfurcht. Denn die Gottesfurcht und damit die Beziehung und die Anerkenntnis der Autorität Gottes ist der eigentliche Anfang der Erkenntnis und der Weg hin zur Weisheit und dadurch der Weg hin zu Gott. Und damit der Weg, da sind wir beim Epheser, hin zum Dank.
Genau, da du jetzt das schon so schön angeteasert hast, würde ich sagen, dann lies doch auch nochmal den wirklich zentralen Vers 20 hier aus dem Epheserbrief mit vor, bitte.
Genau, mit diesem schönen Vers 20 enden wir die zweite Lesung am Sonntag. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Das ist also die zweite große Aufforderung dieses Lesungsabschnitts. Achtet sorgfältig darauf, wählt zwischen Klugheit und Torheit, so setzt der Text ein und mündet dann eben, wenn ihr das tut oder auch um eure Entscheidung immer wieder zu untermauern, sagt Gott dem Vater Dank. Denn dass ihr überhaupt wählen könnt zwischen Klugheit und Torheit, ist ja etwas, was wir Jesus Christus und seinem in die Welt kommen zu verdanken haben. Und diesen Dank Ausdruck werden zu lassen, das ist die Aufforderung dieses letzten Verses. Und der Vers davor, der holt das in die Lebenspraxis der Gemeinde in Ephesus hinein. Denn da heißt es eben, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen. Also wenn ihr doch wählen könnt, wenn ihr für euch gewählt habt, den Weg, auf den Jesus Christus euch hin eingeladen hat, dann lasst das doch wirklich auch in eurem Gemeindeleben sichtbar werden. Und zwar nicht nur im Umgang miteinander, diesen Aspekt haben wir ja ganz oft in den Texten, sondern in eurem gemeinsamen Feiern. Gebt dem Ausdruck, singt Lieder, also findet wirklich Ausdrucksformen der Feier eurer Entscheidung und am Ende ja, dass ihr der Einladung Gottes gefolgt seid.
Dieses gemeinsame Feiern, und damit springen wir jetzt direkt auch schon ins Evangelium, ist ein wichtiger Leseschlüssel bzw. ein Hintergrundwissen, um diesen letzten Abschnitt jetzt der Brotrede wirklich zu verstehen. Weil wir bei der Brotrede, die wir am Sonntag hören, begegnen wir immer wieder diesen Aussagen, dass wir das Fleisch des Menschensohn essen und sein Blut trinken. Fleisch und Blut wird immer wieder betont. Und da muss man auch sagen gleichzeitig, wenn wir auch bei dem Thema der Weisheit ja sind, wenn man das nicht aus der Praxis, der sonntäglichen Praxis kennt, ist es erstmal eine Torheit, was da gesprochen wird. Im Buch Levitikus und für das Alte Testament ist es ganz, ganz klar deutlich. Das wichtigste Gebot ist, man kann und darf kein Blut verzehren. Blut ist allein für die Versöhnung am Altar geschaffen. Blut ist ein Tabu. Und am Sonntag hören wir aber immer wieder die Aufforderung, ja, ihr müsst mein Blut trinken.
Das zeigt uns, oder das ist natürlich der Ausgangspunkt dafür, dass diese ganze Brotrede, und das haben wir ja schon vielfach gehabt, zu Murren, zu Streit führt. Und wir werden im letzten Teil, beziehungsweise in dem Reflexionsteil, der dann nächsten Sonntag dran ist, auch davon hören, dass die Menschen Anstoß daran nehmen, auch seine eigenen Jünger Anstoß nehmen an dieser Rede, an diesen Worten, wo vom Fleischessen und Bluttrinken die Rede ist. Aber vielleicht erstmal richtig in den Anfang des Textes geguckt. Wir sind hier Johannes 6, 51 bis 58. Das ist so der eigentliche Schlussteil dieser Brotrede, weil Jesus hier noch mit den Juden in der Synagoge spricht. Dann in Vers 59 beziehungsweise 60 wird es einen Szenenwechsel geben und nächste Woche werden wir hören, dass Jesus eigentlich nur noch sich mit seinen eigenen Jüngern zu dieser Thematik austauscht. Hier also der Abschluss. Und Jesus hat ja jetzt schon lange über das Thema Brot gesprochen und immer wieder deutlich gemacht, dass er das Brot ist, das wirklich Leben spendet etc. So steigt der Text auch nochmal ein. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Aber plötzlich wird aus diesem metaphorischen Sprechen über das Brot ein Sprechen, wo es wirklich um die erlebte Praxis der Mahlgemeinschaft der johannäischen Gemeinde geht. Und da merkt man, dass hier nicht mehr nur die Rede Jesu quasi da ist und das Bild vom lebendigen Brot, sondern dass der Autor des Johannesevangeliums auch die Praxis der Gemeinde hier im Text reflektiert.
In diesem kurzen Text machen wir einen weiten Weg. Denn wir steigen ein, hast du gerade schon gesagt, in diesem schönen Satz, ich bin das lebendige Brot, was ein Zitat aus der Brotrede ist. Das hatten wir nämlich schon gehört von ihm. Er wiederholt es, um es zu verdeutlichen. Erklärt nochmal, ja, das ist das Brot, was vom Himmel herunterkommt. Dann geht es weiter und sagt, ja, das ist das Brot, das ich geben werde. Damit verweist er voraus auf das Kreuz, auf die Leibeshingabe von ihm. Und auch da spielt das Blut ja eine besondere Bedeutung, wenn die Lanze in seine Seite sticht und das Blut herauskommt. Aber selbst das ist noch nicht genug Deutungshorizont. Wir gehen noch weiter und wir werden geführt hinein in die sonntägliche Praxis, wo die damaligen Christen und wir auch wirklich Anteil haben am Fleisch und Blut des Menschensohnes. Und das fließt alles wunderbar zusammen für mich in diesem einen Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm, sagt Jesus.
Ganz genau, das ist eigentlich der Höhepunktvers, so könnte man vielleicht sagen, dieses Abschnitts aus dem Evangelium am Sonntag. Denn hier kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen nochmal wirklich dieses Fleisch essen und Blut trinken, also die ganz klare Anspielung auf das, was an eucharistischer Praxis auch schon in der Gemeinde des Johannes da sein wird. Und das wird zum Beispiel deutlich, dass hier in diesem Teil der Brotrede ein anderes Verb im Griechischen benutzt wird für das Essen. Also vorher hatten wir ein Verb, das ja Essen einfach bedeutet. Und in diesem Teil und diesem Abschnitt der Brotrede wechselt der Autor des Johannesevangeliums das Wort. Und es ist ein Wort, wo vielmehr das Kauen im Vordergrund steht. Also natürlich muss man kauen, um zu essen. Aber es ist quasi, also der Fokus bei dem Verb zum Thema Essen wird eben verändert hin auf das Kauen. Und damit geht es um etwas sehr Leibliches. Ich muss den Körper anstrengen, bewegen. Und es ist auch wirklich ein körperliches Tun und Aufnehmen, wenn ich kaue. Und das macht wirklich einen großen Unterschied hierzu, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Das heißt, ich muss mich wirklich ganz in dieses Tun hineingeben. Aber ich bekomme eben auch ganz etwas, das ich aus dem, was ich tue. Ja, also es ist wirklich ein Moment der Teilhabe am Lebensgeschehen und Lebensschicksal Jesu, wenn ich wirklich kaue und trinke.
Ich mache jetzt mal eine Überinterpretation, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich einfach abbeiße, der Moment des Abbeißens, oder ob ich bewusst es kaue und in mich aufnehme und damit teilhabe daran und teil werde der Ganzen. Das ist ja der zweite Teil von dem Vers 56, den ich gesagt habe. Der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Eine Gemeinschaft wird durch diesen Akt wirklich erzeugt. Wir sind eins mit dem Logos, der Fleisch geworden ist. So sagt das Johannesevangelium am Anfang. Ja, er ist wirklich Fleisch geworden und er hat sein Fleisch am Kreuz hingegeben und wir haben leiblich Anteil an ihm, an seiner Menschwerdung und damit auch an seiner Kreuzhingabe und Auferstehung.
Deswegen ist es ganz sicher nicht zufällig, dass genau in diesem Vers 56, du hast das Wort ja gerade auch schon mal hervorgehoben, der Begriff des Bleibens das erste Mal im Evangelium auftaucht und von da an immer wieder eine Rolle spielen wird. Das Bleiben ist etwas, das die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn kennzeichnet. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Wort, das kennzeichnen wird, gerade in den Abschiedsreden Jesu, dass Jesus, der also gekreuzigt wird und dann wieder zum Vater in die Herrlichkeit zurückkehrt, doch irgendwie bleibt, weil der Geist gesendet ist, weil wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben können. Also das Stichwort vom Weinstock und den Reben beispielsweise, da kommt das ganz deutlich nochmal an vielen Stellen hervor, das Wort bleiben. Und es wird hier aber das erste Mal verwendet, weil hier sehr deutlich wird, das, worauf diese ganze Geschichte hinsteuert, die Lebenshingabe am Kreuz, sie ist der Moment, der uns wirklich dieses Anteil haben, aber auch in Gemeinschaft kommen mit Jesus Christus ermöglicht. Und das ist natürlich eine hohe Reflexion eigentlich schon des gottesdienstlichen Handelns, das wir hier aus der johannäischen Gemeinde heraushören können.
Diese Anteilhabe, dieses Bleiben in Jesus und ich bleibe in ihm, ist ja auch eine Anteilhabe somit am ewigen Leben. Und das ist der Schlusspunkt des Evangeliums am Sonntag und auch nochmal eine schöne Brücke wieder zurück zur ersten Lesung, wenn ihr zwischen den Texten hin und her springen wollt. In der ersten Lesung hatten wir den Vers zitiert, lasst ab von der Torheit, dann bleibt ihr am Leben. Also die Weisheit ist eine Einladung zum Leben und zum Weg der Einsicht, der zur Gottesfurcht und zu Gott führt. Und im Evangeliumstext am Ende heißt es, wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Beziehung, dieses Ineinandersein ist auf Ewigkeit ausgerichtet. Sie führt in die Ewigkeit und sie führt zu Gott.
Insofern sind alle drei Texte wirkliche Einladungen. Die erste Einladung eben die hin zur Weisheit, aber eben auch zu einer Lebenshaltung, die mit Gott ja auch am Ende im Einklang ist. Also wir folgen der Weisheit, die bei Gott ist und von Gott kommt. Wir sollen eine Einsicht in das Wesen Gottes gewinnen. Das ist die große Einladung, klug zu handeln in der ersten Lesung. Und dieses klug Handeln soll nicht nur irgendwie in den alltäglichen Dingen, sondern auch in den besonderen Momenten des Lebens eine Rolle spielen. Die zweite Lesung sagt nämlich, also ihr seid nicht nur eingeladen, euer Leben in einer bestimmten Weise zu führen, nämlich nach dem Prinzip der Weisheit oder der Klugheit, sondern ihr seid auch eingeladen, eure Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen dafür, dass ihr überhaupt die Chance habt, diesem Weg der Weisheit zu folgen, dass ihr eingeladen seid, so wie es ja die erste Lesung ganz deutlich macht, wo die Mägde extra ausgesendet werden. Also diesem Weg der Weisheit folgen zu können, dafür dürfen wir auch Dank sagen. Das macht die zweite Lesung stark. Und warum? Weil am Ende diese Einladung, die Gott mit dem Weg der Weisheit ausspricht, die Einladung ist, die für uns der Weg zu einer ewigen Gemeinschaft mit Gott ist, beziehungsweise der Weg hin zu einem ewigen Leben, zu einem Bleiben bei ihm und mit ihm in diesem großen Haus, ob es die Weisheit gebaut hat oder wer auch immer, aber das Mit-Gott-Sein für alle Zeit. Das ist die letzte Einladung, die wir dann im Evangelium lesen.
Zu deiner schönen Zusammenfassung unserer Diskussion über diese drei Texte passt, glaube ich, ganz gut der Vers, den ich mitnehmen möchte. Ich möchte nämlich aus der ersten Lesung diese Einladung wirklich mitnehmen. Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den ich mischte. Bei der Vorbereitung des Textes bin ich sehr lange nicht an diesem Vers hängen geblieben, sondern an den sieben Säulen, die wir auch besprochen haben. Und da kann man wirklich, wenn man in die Literatur einsteigt, unglaublich viel lernen und unglaublich viele Deutungen finden. Durch die Jahrhunderte hindurch haben sich die Exegeten und Ausleger damit beschäftigt. Von Altären in Babylon, die sieben Säulen hatten, von Patrizierhäusern etc. ppp. Aber die überzeugendste Deutung, die wir ja auch angesprochen haben, ist diese Deutung, dass die sieben Säulen die sieben Überschriften und somit die sieben Sammlungen der Sprichwörter verdeutlichen. Und das war für mich nochmal beim Kommentieren, das könnt ihr auch in der Kommentierung auf unserer Homepage nachlesen, so dieses Verständnis, das Haus, ich bin eingeladen in dieses Buch hinein. Ich kann mich an diesem Buch laben. Ich kann mich daran erfreuen. Kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein, den ich mischte, bezieht sich für mich ganz deutlich auf diese Wörter, auf diese Worte, die in den Sprichwörtern uns angeboten sind. Als Stärkung, nicht als Ziel, sondern als Stärkung für den Weg der Einsicht, der dann zu Gott führt. Und deshalb bin ich so begeistert von dem Satz, kommt, esst von meinem Mahl und trinkt vom Wein. Einfach mal Bibel lesen als ein festliches Mahl, als Laben an Wein, an Freude und einfach gestärkt durch dieses Wort sich weiter auf den Weg machen. Das ist eine Motivation. Das ist diese Motivation, die ich mitnehmen möchte in den Sonntag.
Erstaunlicherweise bin ich jetzt beim zentralen Vers des Evangeliums doch nochmal hängen geblieben. Das überrascht mich selbst ein ganz klein bisschen. Denn im Vorhinein hatte ich eigentlich mir einen anderen Vers rausgesucht, wo ich gedacht habe, ich glaube, das ist mein Vers für den Sonntag. Aber jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Vers 56 im Evangelium, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Für mich steckt hier schon nochmal drin, vor dem Hintergrund, dass wir hier so sehr die ja auch gottesdienstliche Praxis der johannäischen Gemeinde irgendwie schon drin finden, dass miteinander Mahl zu halten und eben sich sonntags und am Wochentag, aber mindestens ja mal am Sonntag irgendwie vor Augen zu führen, was da eigentlich passiert ist, welche große Einladung da drin steckt, gemeinsam Eucharistie zu feiern, dass diese Einladung nicht nur die Einladung Gottes ist, mit uns in Begegnung zu bleiben und wir das immer wieder auch erneuern können in diesem sonntäglichen eucharistischen Tun, sondern dass dieses Beieinanderbleiben damit auch so stark zum Ausdruck kommt. Und zwar, wir bleiben bei ihm. Ja, also sonntags in den Gottesdienst zu gehen oder eben auch an anderen Gelegenheiten ist tatsächlich mein Ausdruck, auch körperlicher Ausdruck, ja, teilzuhaben an dieser großen Einladung Gottes. Und es ist aber auch oder verdeutlicht eigentlich, dass wir auch beieinander bleiben. Also eine Sonntagsgemeinde, die zusammenkommt, zeigt auch, dass wir gemeinsam bei ihm bleiben. Und dass der Herr in unserer Mitte ist. Und so macht es irgendwie schon einen Unterschied, finde ich. Gehe ich da sonntags hin oder gehe ich da nicht hin? Ja, also bin ich Teil dieser Mahlgemeinschaft, weil eben in dieser Gemeinschaft das Bleiben Gottes unter uns und in mir deutlich wird. Und dazu ist eben diese wirkliche Gemeinschaft rund um das Mahl etwas ganz Wesentliches. Und das verbinde ich hier nochmal mit dem Vers 56 und gerade auch nochmal den Worten des Beieinanderbleibens, der Zusage Jesu, bei mir zu bleiben, wenn ich an diesem Mahl teilhabe, aber dem daraus resultierenden Gedanken eben auch, dass wir beieinander bleiben, wenn wir miteinander Mahl feiern.
Im Anschluss an deine Worte, Christelle, finde ich es passend und schön, dass wir euch, liebe Zuhörer, jetzt auch mal danken, dass ihr gemeinsam mit uns wöchentlich durch diese biblischen Texte geht und euch gemeinsam mit uns auf den Sonntag vorbereitet. Und wir laden euch jetzt am Ende herzlich dazu ein, unten in den Shownotes, wenn ihr möchtet, nochmal die drei biblischen Texte nachzulesen und dann einen Vers euch auszusuchen, der euch wichtig ist, der vielleicht eine Einladung an euch ausspricht. Und dann könnt ihr, da gibt es einen Link zu Facebook, diesen Vers mit uns und allen anderen teilen.
Am Ende einer jeden Folge und heute wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.